Hallo und herzlich willkommen zum Cyber Wellness Podcast, Staffel Nummer 2, Humans Improve Cyber, Episode Nummer 7. Moin, lieber Nermin.
Servus, liebe Eva.
Oh Mann, ey, das hat jetzt viele Anläufe gekostet, ne? Oh Mann.
Ja, wir müssen unser Intro hier umbauen in Zukunft. In Zukunft werden diese Informationen einfach eingeblendet für den User.
Nermin hat mich gerade aus dem Konzept gebracht mit einem Witz. Tja. Ich sagte, ich finde meine Maus nicht wieder, meinte damit meine Computermaus und er sagte, stell die
Maus wieder auf. Entschuldigung. Ja, manchmal sind es die praktikablen Lösungen.
Ja, genau.
Vor allem, wenn es eine schnurlose Maus ist, dann musst du nur auch noch Köder setzen.
Ja, oh Gott. Ihr Lieben, wir sind heute hier zusammen. Wir wollten erzählen erstmal, ja, wir hatten eine etwas längere Pause. Das ist geprägt gewesen durch viele Reisen und leider von der Reise zurückkehrend mit einem fetten Infekt. Jetzt ist aber alles wieder richtig gut und es sind viele schöne Sachen passiert. Unter anderem war die Take-Aware in Wuppertal am 21. und 22. Mai in den Elberhallen. Und es war wunderbar. Also es war wunderschön, mit der Community wieder zusammenzukommen. Wirklich schön, viele bekannte Gesichter, spannende Themen. Und irgendwie ist mir ein Bedürfnis, heute mit Nermin wirklich auch nochmal über den Workshop zu sprechen, den wir dort zusammen gemacht hatten. Da war eigentlich auch so ein bisschen der Wurm drin, das war ganz witzig. Kleine Anekdote am Rande. Alle Vorträge waren so richtig schön beschrieben mit Fotos des Referenten und einer guten Zusammenfassung. Und bei uns, da stand dann immer nur Cyber Wellness. Irgendwie ist das so verloren gegangen, die Beschreibung, aus irgendeinem Grund. Und das ist aber ganz witzig, weil irgendwo wurde ich dann auch schon angesprochen, ob das so ein Marketing-Gag ist und so neugierig machen. Und dann dachte ich, okay, scheiß drauf. Also es klappt trotzdem. Es werden schon ein paar Leute kommen. Und so war es dann auch. Wir hatten eine sehr, sehr schöne, intensive Workshop-Runde zusammen und haben über Cyber Wellness gesprochen. Und zwar tatsächlich, warum uns alle das Thema Cybersicherheit, gesunder Umgang mit den digitalen Medien und all das eben auch zu Hause alle sowas von betrifft. Und wir waren ja alle quasi aus der Zielgruppe auch miteinander zusammen. Und als wir so die Selbstreflexion gestartet haben und gesagt haben, wie ist denn das eigentlich, ja, für mich, für euch, wenn ihr mal in euer Leben schaut, wie kommt ihr denn klar mit dieser Informationsflut, mit den Fake News und welche Gefühle löst das eigentlich aus? Und predigst du eigentlich lieber allen anderen, wie man gesund und gut lebt in der digitalen Welt oder praktizierst du es auch für dich selber? Und das war so schön, weil das eine so offene Diskussion plötzlich losgebracht hat und nicht nur Diskussion, vor allem einen ganz ehrlichen Erfahrungsaustausch in der Gruppe, wo mir nochmal wieder klar geworden ist, wie wichtig unsere Mission ist, Nermin. Ja, also wie es uns einfach alle betrifft und wie es einfach so schwer ist, in dieser ganzen Flut wirklich auch selbst als Experte sich so aufzustellen, dass es dir gut geht dabei. Und da war zum Beispiel eine Geschichte, die will ich dir erzählen. Da hatte eine Teilnehmerin des Workshops auch erzählt von einer Freundin, die konnte einfach nicht mehr durchschlafen. Nicht mehr durchschlafen, war bei 1000 Ärzten 3, 4, 5 Mal die Nacht aufgewacht, war super müde und kaputt und am Ende hatte sich herausgestellt, es war einfach ein ganz simpler Tipp, einfach der Ratschlag, nimmst du dein Handy wirklich mit ins Bett? Bist du da auch noch damit beschäftigt oder packst du es einfach eine Stunde, bevor du ins Bett gehst, weg? Es gibt es einfach nicht mehr. Keine Schreckensmeldung, nichts, einfach weg. Und es ist analoge Zeit. Sie hat das umgesetzt und die Schlafprobleme waren weg. Wie krass, oder? Und wenn du aber das gar nicht mit einbeziehst, dann gehst du da durch die gesamte Behandlung durch, ja, mit Schlafstörungen, kriegst wahrscheinlich nur Schlafmittel verordnet. Aber es war so simpel, ja, der Impact der Bildschirmzeit kurz vorm Schlafengehen scheint nicht gerade gering zu sein. Ne? Also das Thema Fake News war ein großes Thema, wo auch geteilt wurde, ganz ehrliche Emotionen. Das macht dich verrückt, wenn du einfach nie Stopp hast, ja, mit diesen Meldungen. Wir haben das so verglichen ein bisschen mit früher und gesagt, da hattest du die Chance, dass das ein Stück weit abgegrenzt ist. Du hast so deine Zeitung gelesen und abends gab es noch gegebenenfalls das Ritual der Tagesschau. Und das war also irgendwie eine zeitliche Begrenzung. Aber jetzt hört das ja nicht auf. Ne? Rund um die Uhr bist du Bescheid mit wieder neuen News, neuen Katastrophen, neuen verschiedenen Darstellungen. Es hört nicht auf. Und von daher bin ich mal neugierig, lieber Nermin, wie das eigentlich bei dir so persönlich ist. Die Selbstreflexion. Du bist ja nun auch hoher Experte. Wie gut?
1,86.
Ja. Also
heute. Ja, heute ist Funny Friday.
Ja, echt mal. Also, wie gut kannst du dich denn persönlich abgrenzen von diesen Themen?
In der Tat, schwierig. Es wird zusehends schwieriger, weil diese Tipps, wie du ja genannt hast, dass die Dame da ja genannt bekommen hat, eben mit dieser bildschirmfreien Zeit vor dem Schlafengehen, das sind ja etwas, was ja langläufiger eigentlich schon bekannt ist, dass man sagt, okay, man sollte auch nicht Fernseher schauen, oft tatsächlich nur irgendwie suggerieren mit diesem blauen Farbspektrum eines Bildschirms, das im Grunde genommen hormonell ja einen Körper ja signalisiert, dass es ja noch in der Wachphase bleiben soll. Und dass sie das ja einfach biologisch eigentlich, dass das quasi damit man seinen Biorhythmus ja dann noch stört. Und ich glaube, das hat noch nach wie vor einen Impact, aber dazu kommt halt eben auch noch dieses Inhaltliche, dass diese immense Flut und diese Sucht, die sich damit einstellt. Du hast jetzt gerade irgendwie eine Information bekommen, du willst irgendwie mehr dazu erfahren, du bleibst da irgendwie dahinter, du versuchst vielleicht noch irgendwie zu recherchieren, du klickst das irgendwie das nächste dort irgendwie mit, du weißt nicht mehr, was du glauben kannst. Ich muss sagen, also es ist tatsächlich für mich zusätzlich schwieriger, weil sich das auch weg vom Fachlichen halt jetzt irgendwie bewegt, oder weil dieses Fachliche so mit verschwimmt in dem Gesellschaftlichen und vielleicht sogar noch in den Geopolitischen. Das ist jetzt quasi ein nur größeres Volumen halt dann geworden, wo es noch schwieriger ist, da irgendwie rauszufiltern und halt irgendwie damit halt abzuschließen, weil es eben, du nicht mehr sagen kannst, okay, das hat den Job betroffen, jetzt höre ich auch mal auf zu recherchieren über, keine Ahnung, Breaches, und ich gehe jetzt schlafen, sondern du kriegst halt Breaches im Zusammenhang, keine Ahnung, mit dem Mittleren Osten, mit dem Ukraine-Ding. Du kriegst es mit der lokalen Politik dann ja irgendwie auch noch mit irgendwie vermischt, wer mit wem und wie und was impliziert wie. Es fällt halt schwer zu trennen. Und dann für mich in meiner Rolle so als irgendwann noch junger Vater mit Kindern, die noch relativ jung sind, so auch diese Perspektivlosigkeit, wie bringe ich das jetzt meinen Kindern bei, wie sie das kommunizieren, das konsumieren sollen, wenn sie mal was hören, wie sollen sie es irgendwie einstufen? Und das ist schon eine gewisse, so immer, ich würde sagen, die Perspektivlosigkeit, Ratlosigkeit, weil du kannst eben, ich kenne keine Lösung dazu. Klar könnte ich jetzt den Bildschirm irgendwie weglegen oder mein Handy irgendwie weglegen und ich nehme es auch nicht mit ins Bett. Das ist definitiv war schon irgendwie immer tabu. Aber es geht halt schon, bevor man halt ins Bett geht, hat man vorher noch irgendwas konsumiert, auf irgendeine Art und Weise. Und ich merke auch für mich, dass es zusehendlich tatsächlich schwieriger ist, zu differenzieren, was fachlich, was persönlich, was sollte mich beschäftigen, wie weit sollte es mich beschäftigen. Aber ich glaube, dass vielleicht für uns, für diese Branche, wo wir schon immer mit viel Information zu tun haben müssen, kann man tatsächlich vielleicht ein bisschen das besser kompensieren. Aber ich finde, glaube ich, auch rein evolutionstechnisch ist ein Mensch für so viel Volumen einfach an Informationen nicht gemacht. Gerade so wir wissen ja, Evolution dauert, da braucht jede, ist ja im Spektrum von Hunderten bis Tausend Jahren, bis sich irgendwie so Körper auf irgendwas anpassen. Und es ist gerade relativ schnell, lebe ich jetzt alles geworden. Ich glaube, von daher haben viele, glaube ich, das Problem gerade.
Der Teufelskreis, der ja entsteht, ist ja auch dieses Dopamin. Ne? Also du bist ja also gerade auch, wenn du so in, sei es LinkedIn, Instagram, TikTok, wenn es so um Likes geht oder irgendwelche spannenden Reize, ja, die schnell kommen, lustige Videos und nochmal, du bist ja in Dauerdopamin, ne? Hm. Und das ist ein Teufelskreis, weil du willst ja dieses schnelle Dopamin haben, zack, ich habe hier gerade schnell was entdeckt, gelernt oder mir reingezogen oder ein Like gekriegt oder was auch immer. Und sich erstmal wieder von diesem Dopamin, die Dopaminsucht im Grunde genommen zu
Detox.
Ist ja Detoxen. Allein damit geht das ja schon los. Und ich glaube, du hast was Schönes gesagt. Das Gefühl hatte ich im Workshop nämlich auch. Wir wissen ganz viel ja auch schon. Und wir aus unserer Branche vielleicht sogar noch eine Spur mehr, weil wir sogar schon noch mehr Awareness darüber haben, darüber häufig sprechen. Aber was ist denn deine These? Warum fällt es trotzdem so schwer, es dann auch umzusetzen?
Ja, vielleicht ist es tatsächlich so diese, auch Suchterscheinungen, das ist ja auch viele so, die einfach sagen, okay, ich weiß, dass Rauchen schädlich ist. Und zünde mich dabei noch eine Zigarette an, weil es mich gerade irgendwie beruhigt. Vielleicht ist es irgendwie auch so, einfach sagen, okay, ich habe irgendwas erfahren, das finde ich doof und ich weiß, dass es gerade irgendwie Impact damit, aber ich suche mal weiter, vielleicht finde ich ja irgendwas, was mich wieder beruhigt. Und bin dann irgendwie weiter auf der Suche nach der Recherche, nach diesen, vielleicht gibt es ja irgendeine Information, die mich beruhigt und ich kann jetzt ins Bett gehen und kann durchschlafen, die man wahrscheinlich nicht findet, weil man halt einfach die Nachrichten voller eher, ja, sensations- und negativer getrieben ist, weil das halt mehr Aufmerksamkeit an sich zieht als eine Nachricht. Heute ist Freitag, heute ist alles gut. Die wird wahrscheinlich nicht so viele Aufmerksamkeit kriegen. Also ich denke aber, das ist so dieses Weitermachen in der Hoffnung, irgendwas zu finden, was wieder alles gut machen lässt. Und da das nicht kommt, ist das halt der Teufelskreis.
Also ich glaube, dass es dann nämlich richtig um Habits am Ende gehen wird und auch muss, weil es ist ganz schwer, sich dagegen zu wehren, weil wir haben nun mal unser Handy am Mann. Ja. Es ist alles da. Die Bildschirmzeit, könnten wir hier ja auch mal ein Experiment machen. Würde mich mal interessieren. Ich weiß nicht, wie viele Hörer sich trauen und uns das mal schicken würden. Oder wenn wir das veröffentlichen, kommentieren. Wie viel Bildschirmzeit, die durchschnittliche Bildschirmzeit, war denn jetzt eigentlich, wenn du dein Handy mal fragst? Was bei dir, Nermin? Magst du mal
gucken? Ich schaue gerade tatsächlich. Also ich habe den Tagesdurchschnitt an Bildschirmzeit an meinem Handy.
Ja.
Das ist, wie gesagt, parallel zu dem Laptop und parallel zu einem Tablet, der noch da ist, von 7 Stunden.
Oh!
7 Stunden, 1 Minute ist mein Tagesschnitt an dem Ding.
7 Stunden?
Von einer Wachphase von, keine Ahnung, 6 bis 23 Uhr ist 7 Stunden schon keine kleine Portion.
Nee, ich schau mal bei mir. Warte.
Was kann ich? Will ich Details wissen, woher die 7 Stunden kommen? Ja gut, aber das ist tatsächlich ist
Apple, boah, iPhone. Ich hab auch so viel Hilfe. Ich habe 6 Stunden 59. Ach du Scheiße. Ja. Siehst du, das haben wir ja schon mal direkt. Okay, mich würde auch interessieren, was es ist.
Also ist tatsächlich jetzt quasi alle Apple, das ist quasi mit einer Apple ID, sind das quasi alle Geräte, alle Aktionen irgendwie zusammen, weil da die Bildschirmzeit zusammengezählt wird. Aber ja, es ist ein Tagesschnitt. Aber ich werde besser. Es ist schon mal 8% weniger, als es die letzte Woche war.
Ja, aber dann sind wir eigentlich schon mal am Kern, ne? Das ist dann ja eigentlich auch schon mal klar, weil alleine der Zeitfaktor.
Das ist ein Arbeitstag.
Dass ich mich beschalle.
Das ist fast ein Arbeitstag.
Wahnsinn. Ja, also die
danke
Leute
dafür, jetzt fühle ich mich schlecht.
Ja. Also geht das auch mal testen bei euch. Wie viel Bildschirmzeit ist eure durchschnittliche? Guckt das mal am Handy nach. Und falls ihr zu der Gruppe gehört, die nur 30 Minuten hat oder eine Stunde, meldet euch bei uns.
Die hören uns gerade
eine Folge zusammen. Doch. Wir machen eine Folge zusammen und könnten euch fragen, wie ihr das schafft. Also zurück zum Thema. Ich glaube, es geht wirklich um Habits, ne? Man muss so viel Bewusstheit dafür schaffen. Was sind die emotionalen Trigger? Warum greife ich da immer zum Handy? Was fühle ich dabei? Ist das Langeweile? Fühle ich mich irgendwie alleine? Wie du sagtest, ist Neugier? Was ist da schon wieder los? Ist Dopamin? Ja, brauche ich das? Wie konsumiere ich das? Sofort nach dem Aufwachen schon der Blick? Oder habe ich bewusst 1 Stunde kein Handy in der Hand. Ich habe gerade letztens von einem erfolgreichen Unternehmer gelesen, der das ganz bewusst als Routine eingebaut hat. Es gibt die ersten 1,5 Stunden nach dem Aufwachen gar nichts Digitales. Das ist nicht zur Verfügung und er hat auch festgestellt, dass seine Leistungsfähigkeit und seine Produktivität erheblich besser ist, als wenn er nach dem Aufwachen erstmal sofort sein Handy checkt. Also, und gleiches für den Abend, ne? So, ab wann ist fertig damit? Wann lege ich das weg und schaue nicht mehr rauf? Es ist einfach nicht da. Und wenn lese ich dann halt ein Buch, wenn ich irgendwas machen will oder rede mit meinem Partner, meinen Kindern, mit mir selber oder meditiere, aber auf jeden Fall diese Auszeit, ne, diese digitale Auszeit wirklich bewusst wieder einführen und sich dran gewöhnen. Das ist meiner Meinung nach wieder eine Routinenarbeit. Einfach Routinen einbauen, die dir helfen, von dieser Sucht wieder ein Stück weit wegzukommen.
Aber wie es halt mit so Routinen und Sucht halt irgendwie ist, also wenn man es jetzt als Sucht bezeichnen will, ist das Umfeld auch so wichtig, in dem du halt bist. Weil gerade in dem, gerade in dem Security-Umfeld, wo wir uns ja bewegen, war ja der informationelle Vorsprung ja immer sehr wichtig. Also das heißt, du willst, wenn du mit einem Kunden bist, der vielleicht informierter ist als du, das willst du ja dann vermeiden. Das heißt, du willst ja, wenn er über irgendwas Aktuelles spricht, willst du mitsprechen können. Das heißt, du informierst dich ja irgendwie immer vorher und dadurch, wenn du anfängst, dich versuchen zu informieren über ein breites Spektrum, erfährst du halt nicht fokussiert nur das, was du brauchst, sondern du erfährst ja immer noch mehr. Und diesen Drang, mitsprechen zu können und deswegen quasi auch versuchen, irgendwie informiert zu bleiben, ich glaube, das potenziert sich eben auch mit dem Umfeld. Wenn du in so einem Umfeld bist, die von, sag jetzt mal, mehr analogen Leuten, ich glaube schon, dass das auch entschleunigt, weil dann hast du nicht diesen Drang, mithalten zu müssen, sondern man unterhält sich, ja, mein Fahrrad, Fahrweg in die Arbeit war schön, hab, keine Ahnung, Sonnenblumen gesehen und Sonnenaufgang war schön und kannst dich auch darüber unterhalten, statt zu sagen, ja, hast du gehört, dass hier XY wieder gebreached wurde und die wieder auf irgendwas gemacht haben und hier ist passiert und da ist passiert und ja. Man möchte ja nicht irgendwie außen vor stehen.
Nee, das war nebenbei auch ein großes Thema, ne? Das Thema Social Media, wo kam, Mensch, aber ich will ja, das ist für mich auch, um in Kontakt zu bleiben. Und da ist eine interessante Kontroverse entstanden, weil da war einmal die These, ja, aber es führt ja auch dazu, wenn du schon in Instagram zum Beispiel siehst, du sagst, das ist einerseits schön, weil du dadurch bei Freunden siehst, was die so machen und mehr an deren Leben teilhast als sonst, aber das Interessante war, es hat aber auch dazu im Umkehrschluss geführt, dass man weniger anruft und sich wirklich unterhält, weil ich weiß ja schon, was da passiert ist, weil ich schon an dem Leben in Instagram teilgenommen habe, was aber wahrscheinlich selten das wirkliche Leben ist, sondern ja nur ein ganz kurzer Mikroausschnitt, das heißt, die Tiefe dazu fehlt. Und dann ist auch eine Idee aufgekommen dabei oder war auch wieder diese Selbstfrage, ne? Wie stark reagierst du auf die Push-Nachrichten, die von Insta, von Facebook, auch die sind ja darauf ausgelegt, dass du immer wieder kommst, immer wieder schaust, guck mal, der hat jetzt darauf reagiert, der hat was gepostet in der Story, der hat das gemacht. Das ist nicht auch wieder eine neue Habit, eine Routine eigentlich sein müsste, zu sagen, ich habe eine Social-Media-Zeit, einmal am Tag. Weil dann kam auch, ich will das ja nicht verpassen von den Freunden, denn dann verpasst du es auch nicht. Du kannst da rein, aber es ist in sich abgeschlossen und Push-Nachrichten deaktivieren.
Das wollte ich gerade sagen. Genau, also ich glaube, genau das Letzte, glaube ich, finde ich, hilft auch immens schon mal weiter, dass du dich nicht triggern lässt. Weil wenn du so eine Push-Nachricht kriegst, dass irgendjemand gerade auf, ja, ich bin auf der Mallorca, in Mallorca gerade und sitze dort auf der Toilette, schaust du dir das an, schmunzelst, aber du hörst aber nicht auf. Also du guckst dann irgendwie weiter. Das hat der in letzter Woche gemacht. Ah, guck mal, der ist noch da. Du machst ja da immer noch weiter. Und deshalb, ich habe das tatsächlich bei mir gemacht, für viele Sachen, also außer für berufliche E-Mail, dass nichts wird mehr gepusht, sondern du musst selber irgendwie einen Trigger haben, sagst, ja, jetzt müsste ich nochmal was nachschauen oder sonst irgendwas. Weil sonst, ich glaube, das ist so, bist du in diesem Push-Loop. Das glaube ich, den Punkt, den du da adressierst, ist, glaube ich, echt immens wichtig, ist, was triggert dich dazu, das Handy in die Hand zu nehmen, gleich in der Früh, bevor du überhaupt, keine Ahnung, frühstückst. Sind es, weil du gesehen hast, dass auf dem Display 28 ungelesene Nachrichten sind? Oder ist es wirklich eine Motivation, irgendwas zu schauen, was ist denn heute so passiert in der Welt? Und so dieses Zeitungscharakter, wie es halt früher war.
Ja, voll, weil das ist das nächste Thema gewesen, ne? Diese vielen, vielen Infos und diese Chatbots, die ja auch Fake News verbreiten für Klicks, weil für polarisierende oder, sag ich mal, offensive Kommentare, kriegst du mehr Klicks und die Bots darauf angesetzt sind und teilweise du dich dann aufregst über Antworten von Bots. Das musst du dir mal vorstellen, wie wir unsere Lebenszeit verdaddeln, weil wir uns darüber Gedanken machen, dass ein Bot, der dafür zuständig ist, dass der Beitrag Relevanz und Reichweite erhält, da irgendwelche Kommentare reinballert, die dich in Aufruhr bringen und dann dazu animieren, darauf zu reagieren.
Ist doch verrückt, oder? Du hast im Vorfeld der Folge, wo wir kurz drüber geredet haben, ein böses Wort erwähnt. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal auch so auf diesen Index der schlimmsten Wörter kommt. Das Thema Algorithmus.
Ja.
Also, keine Ahnung, für die mir vielleicht bei LinkedIn folgen, auch nicht so egal, werden gemerkt haben, dass ich tatsächlich selten, also nicht mehr in dieser Frequenz irgendwas schreibe, wie ich es früher irgendwie gemacht habe, weil ich merke, dass dieser Algorithmus dort ganz andere Inhalte favorisiert, als ich bereit bin oder in der Lage bin zu teilen. Mein Feed ist immer voll von sehr persönlichen Sachen von irgendjemandem, der dann irgendwie, keine Ahnung, der gerade irgendwie, er ist gerade auf dem, sich selbst irgendwie aufnimmt, der gerade irgendwie auf dem Weg zu Bäcker und er möchte jetzt gerade irgendwie mitteilen, dass er das, keine Ahnung, die aktuelle politische Lage doof findet. Oder irgendwie tatsächlich irgendwas bezogen auf, keine Ahnung, irgendwelche Konflikte auf dieser Welt. Also alles, was irgendwie sehr polarisierend, sehr persönlich ist, ist das, was irgendwie anscheinend durch diesen Algorithmus irgendwie bevorzugt geteilt wird, was irgendwie mehr Aufmerksamkeit kriegt. Nicht mehr das fachlich-inhaltliche oder sonst irgendwas. Und also da habe ich für mich auch festgestellt, also ich bin LinkedIn war für mich immer so ein professionelles Netzwerk. Ich kann da jetzt nichts und will da auch nichts irgendwie tief Persönliches teilen oder, keine Ahnung, mein Bild irgendwie dazu nutzen, um irgendwelche kontroversen Thesen aufzubringen. Aber das scheint tatsächlich irgendwas zu sein, was der Algorithmus momentan sehr gerne macht.
Ja, einmal das. Aber ich finde auch interessant, wie dieser Algorithmus, das hatte ich dir vorhin ja auch schon kurz so erzählt, das habe ich auch in einem Artikel gelesen, wie der ja auch unser Verhalten messen kann durch Scroll- und Klickverhalten. Ne? Also schnelles Scrollen, langsames Scrollen, verweilen im Post. Bist du das? Ja. Nee, macht nichts. Was ist das für ein Geräusch? So, ob du das da zum Beispiel schon erkannt werden kann, in welcher Stimmung du dich befindest. Darauf basierend werden dir wieder Inhalte ausgespielt. Dann das, was du suchst, dass man daraus auch schon wieder ableiten kann. Du hast zum Beispiel eine emotionale Krise, weil du suchst nach Themen, ja, was ich wurde verlassen, mein Job ist blöd oder was auch immer, du trägst da die Sachen ein. Musikgeschmack, so was hört die oder der gerade für Musik, das ist total krass. Also das wird alles gemessen und dann kriegst du dein Futter, die deine Stimmung verstärken und dein Verhalten verlängern und dadurch eine emotionale Bindung an die Plattform aufbauen. Das ist doch crazy. Und da sage ich mir auch wieder, also diese Bewusstheit ist so wichtig wie nie. Also will ich, dass der Algorithmus das von mir weiß, weil vielleicht will ich ja gar nicht so lange traurig bleiben, weil es auch gar nicht gesund ist, weil ich nur 30 Minuten vielleicht gerade traurig sein sollte, aber es dann auch unterbrechen muss, um wieder auf gute Gedanken zu kommen. Und die will also nicht, dass es mir besser geht, sondern einfach nur, dass ich bleibe. Und das ist wichtig zu wissen, ne? Sich damit zu beschäftigen und dadurch die Bereitschaft auch für Habits. Und wenn man anfängt, sich zu beobachten, mal guckt auf die Uhr, warte mal, ich hing jetzt im Algorithmus, hatte ich letztens auch gerade. Da habe ich es aber bewusst entschieden tatsächlich. Also ich bin gerade sehr aware darauf, aber weil ich wirklich wissen will, was das für einen Unterschied macht. Und ich war so gefangen, weil ich dachte, so jetzt will ich mal gerade mein Gehirn resetten und habe das so für mich bewusst verglichen wie mit, ich kann jetzt einen Film gucken oder ich mache jetzt eine Stunde Algorithmus, ja, Scroll. Und habe mich dafür entschieden, bewusst, weil ich dachte, jetzt habe ich jetzt Bock drauf auf diesen Nonsense-Scheiß, hatte ich gerade einfach mal Lust drauf. Irgendwelche lustigen Videos, wo Leute stolpern, stürzen und eine Katze lustig aussieht. Also alles das, was mich nicht wirklich weiterbringt, aber ich habe mich amüsiert. Aber danach war auch gut. Und die Versuchung war so groß, einer noch, wirklich sagen, ich gehe jetzt raus aus dieser Stimmungslage, die mich gerade immer wieder zum Lachen bringt und auch mal wieder, oh krass. So, nee, ich mache jetzt Schluss. So, dieses Bewusste. Weil der Film, der hat halt ein Ende, aber der Algorithmus ja nicht. Der Film ist vorbei, Abspann. Puh, jetzt fährt mein System runter. Wenn ich in dem Algorithmus bleibe und nicht selber für Stopp suche, es sei denn, mein Akku wird alle, finde ich keinen Stopp.
Und da suchst du dann auch eine Powerbank oder schnell die nächste Steckdose, die das Level wieder hochhalten kann, damit du da weitermachst.
Ja, und das ist verrückt, oder? Ja, diese Bewusstheit, obwohl wir vom Fach sind, sich immer wieder hochzuhalten. Ne? Da ist noch so viel Aufklärungsarbeit nötig. Und wenn du dir auch die Zahlen mal anschaust, wie viel Impact das auch hat auf psychische Gesundheit, auf körperliche Gesundheit, alles das, das ist doch verrückt, oder nicht? Das können wir ja doch eigentlich gar nicht erlauben.
Also wie gesagt, dieses Algorithmus, dass irgendeine, ich nenne es Technologie, wie auch immer, auch irgendein Mensch, wie auch immer, beeinflussen kann, wann du wie, was, in welcher Form siehst und wann, wie lange er dich unterhalten muss, damit du irgendwie dranbleibst, damit irgendein Ziel erreicht wird. Das finde ich halt echt schlimm. Und wie gesagt, für mich jetzt bei LinkedIn war es halt so ausschlaggebend. Wie gesagt, ich mache mir oft wirklich Mühe, dass das wirklich inhaltlich, was ich da schreibe, irgendwie recherchiert ist und dass das irgendwie aufbereitet ist. Und ich habe einmal, und das war vor 3 Wochen, und das war so mein Knickerlebnis, habe ich per WhatsApp tatsächlich einfach mal so geteilt bekommen, so einen Artikel über KI-basierte Layoffs, die überall auf der Welt passieren, so von diesen großen Unternehmen. War so das Bild war nur ein Zeitungsausschnitt. Und ich habe das nur im Grunde genommen nur weitergeleitet mit diesem Kommentar von wegen, ja, das jetzt irgendwie sind gerade mal, das war irgendwie 6, 7 Monate, sind wir quasi jetzt in 2025 und wie viel Mitarbeiter offensichtlich weltweit wegen KI ausgestellt worden sind. Das habe ich am Abend so 21 Uhr weggeschickt und bin dann ins Bett, relativ zeitnah. Nächsten Tag, der griff sein Handy, mein Handy war leer. Dachte, okay, komisch, habe ich anscheinend irgendwie nicht aufgeladen oder war irgendwie zu kurz, wie auch immer. Dann stecke ich so meinen Laden an und schaue mir an und meine Inbox war voll. Ich habe irgendwie über Nacht 140 Kontaktversuche, also so Connections-Anfragen halt irgendwie bekommen. Der Beitrag hat bis dato heute fast 500.000 Impressions gehabt. Also jetzt, meine Beiträge haben in der Regel sowas, also wenn es wirklich gut läuft, irgendwie so bei 1.000, 2.000. Das Größte, was ich hatte, war mal irgendwie 13.000. Das war 500.000 Leute, die nicht in meinem Netzwerk sind, also keine direkten Kontakte, irgendwie sehr relativ weit weg, wo ich sagen kann, das kann nur durch irgendwie so einen Algorithmusfehler passieren oder tatsächlich, dass ich irgendeinen Nerv getroffen habe mit irgendeinem Wort, Begriff, Bild, was auch immer es ist, was nicht replizierbar mehr ist. Aber das war so eine immense Wut, und durch diese ganzen Pings und Pushs und Anfragen, wie auch immer, war mein Handy tatsächlich leer, weil es halt andauernd wohl die ganze Nacht über halt irgendwelche Kommentare, Likes, Nicht-Likes, was auch immer war. Wo ich einfach sage, das ist nicht normal. Kann ja nur durch irgendwie so ein Glitch halt irgendwie passiert sein. Aber da war es, das für mich war einfach so der Beweis, dass irgendjemand, irgendwas, der das Interesse steuert. Was wer interessant finden soll und was nicht. Und da habe ich gesagt, okay, das kann ich mit rein organisch mit meinen Inhalten gar nicht erreichen. Das ist einfach nur
ein Algorithmus. Das war ein Angstträger, ne? Ich habe das gerade aufgemacht, dein Ding. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und ich glaube sogar gar nicht, dass das gesteuert ist. Ich glaube, da muss man sich auch ein Stück weit selbst challengen. Ich kenne dieses Gefühl ja auch manchmal, wenn du denkst, oh Mann, der Algorithmus hier in LinkedIn, da hast du dir Mühe gegeben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es da tatsächlich sogar weniger gesteuert ist, als wir manchmal so denken. Ich glaube, dass das einfach was tief Menschliches ist tatsächlich. Ich glaube, dass einfach das, was dich menschlich erreicht, mehr Leute spontan reagieren und triggert als der sachliche Bericht, die das dann konsumieren, aber eben nicht. Und man selber fühlt sich demotiviert, weil man das Dopamin nicht kriegt, weil ich nicht 100 Likes, also die Anerkennung habe für die Arbeit, die ich mache. So, ne? Das ist ja auch so ein so ein Kreislauf, weshalb man dann auch sagt, Mann, ne, so nervt irgendwie, weil ich kriege ja irgendwie nichts dafür zurück. So, wenn es nur ums Sachliche gehen würde, würde es einen ja auch nicht ärgern. Aber das hier, ich sehe das gerade, das finde ich so krass, weil das bewegt alle gerade. Ich sehe
Ja,
das
aber
gerade.
weißt, trotzdem, ich würde mir das tatsächlich gerne ans Revers heften, dass ich auf LinkedIn eine Durchschlagskraft habe, dass ich irgendwie 400.000 Menschen erreichen kann mit meiner Nachricht. Aber ich glaube nicht, dass das nur, weil es jetzt AI-Layouts und es Angst triggert, dass es deswegen die Aufmerksamkeit von so vielen Leuten in ihrem Feed bekommen hat. Weil die kriegen sicher auch unzählige andere Meldungen. So, warum wurde die jetzt so priorisiert, dass es tatsächlich diese Anzahl von Menschen erreicht hat mit meinem bescheidenen Netzwerk? Also ich
Nein,
glaube
nein,
tatsächlich nicht,
warte,
dass das
warte.
organisch möglich war.
Doch, doch ist es. Ich kann dir sagen, warum. Nein, so gesehen nicht. Der Algorithmus funktioniert. Da hatte ich letztens eine sehr interessante, ich bin natürlich hier nicht allwissend, liebe Social Media Spezies, meldet euch. Aber was ich gelesen habe, ist, dass es total wichtig ist, was in der ersten Stunde passiert. Also das heißt, wenn du, ich hatte auch einmal so ein Ding, was so viral gegangen ist. Das war so ein, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Anonymous. Hat er da gerade irgendwas gemacht? Und ich glaube, das war der Angriff auf. Ich weiß das nicht mehr genau. Egal. Auf jeden Fall hatte ich relativ schnell diese Meldung gepostet und hatte in der ersten Stunde viele Reaktionen. Und dann pusht tatsächlich der Algorithmus. Also, das heißt, wenn du in der ersten Stunde mäßig Reaktionen bekommst, wirst du sofort runtergestuft. Also es hängt auch viel der Algorithmus damit zusammen, okay, spricht das die Menschen an, triggert es sie, dass sie darauf reagieren und interagieren bei Veröffentlichung. Und wenn ja, dann kommst du in die Algorithmusschleife rein und wirst immer wieder ausgespielt, weil es Relevanz haben kann. Dann gibt es plötzlich Meldungen. Hier, der hat einen Beitrag gepostet, auf den die Leute reagieren. Plötzlich kommt sogar eine Push-Nachricht rein. Ja, das heißt, ja, da ist ein Algorithmus dahinter, natürlich. Aber ich würde im Moment behaupten, dass er nicht zwingend am Thema liegt, sondern vor allem am Interesse der Leute.
Ja, also wie gesagt, es ist einfach in der Diskrepanz jetzt in meinem, keine Ahnung, wie viel zehnten LinkedIn-Jahr ist sowas nicht oft passiert.
Nee. Nee, bei mir auch nicht. Also ich hatte das auch einmal so ein Ding, was total viral, wie man immer so schön sagt, gegangen ist. Auch in LinkedIn, wo das war dieser Anonymous. Vorteil. Oder hier, als Enisa das rausgemacht hatte, das war auch für meinen, ich bin ja auch nicht so gut in LinkedIn, war es auch übertrieben viel und Teilungen und plötzlich hier und da, als da die Meldung rauskam. Es war auch relativ relevant, relativ frisch und es hat viele Reaktionen in der ersten Stunde bekommen. Und wenn du das schaffst, dann geht es plötzlich hoch.
Und ich dachte, komm, ich schicke jetzt mal ein neues inhaltliches Posting gleich dahinter. Vielleicht kann ich ja aufknüpfen daran.
Ja, ja, so.
500
Boom.
Reaktionen.
Ja, sehr schön.
Immerhin, wie gesagt, das ist kein Battle, aber das war, also ich fand, das war für mich schon so ein Erlebnis, wo ich dachte, okay, dieses Informationsfluss wird irgendwie gesteuert, wie es auch immer ist. Algorithmus, nicht Algorithmus, Ängste, nicht Ängste. Letztendlich, glaube ich, ist es alles. Man nutzt, und das glaube ich, um zurück zu unserem Punkt zu kommen, ist so diese, man nutzt diese menschliche Angst, Bedürfnis, Emotion, um diese Informationen zu streuen. Sei es jetzt in sozialen Medien, sei es LinkedIn, sei es andere Newsfeeds, wie auch immer. Ich glaube, dass das tatsächlich diese Habits, informiert bleiben zu wollen. Was hält irgendjemanden noch an den News weiter? Was motiviert jemanden noch weiter zu suchen, weiter zu recherchieren, dass das gesteuert wird?
Voll. Ja, es ist so interessant. Also ich könnte das Thema mit dir, ich würde am liebsten, aber die Zeit ist am
Sind wir schon
Ende.
wieder? Das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch gerade erst angefangen.
Ja, wir müssen in der nächsten Folge daran anknüpfen. Ich möchte gerne noch eine schon mal versteckte Ankündigung für einen neuen Gast machen, den wir bald haben. Das fand ich nämlich richtig cool. Er hat schon gesagt, er macht mit. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Der Kollege von der Takeaway hat das Thema Krisenmanagement so dargestellt oder auch erzählt, dass sie das Ganze so angehen, auch aus Dienstleistersicht, dass sie anfangen, das anhand von Beispielen aus dem privaten Leben durchzuspielen. Das fand ich so cool. Da ging es um eine Geburtstagsparty, um zu sagen, so, bevor wir so richtig schwer und tief einsteigen, kriegen wir eigentlich das meiste schon an so einem Notfall-Krisenplan doch abgebildet, wenn wir uns einfach nur mal vorstellen, wir planen eine Geburtstagsparty. Und das hat mich so gefreut, weil es war alles so einfach. Und er hat dann auch nochmal bestätigt und gesagt, natürlich müssen wir es um Fachwissen anreichern, aber manchmal ist es eben dann doch gar nicht so kompliziert. Das, was wir beide auch immer wieder sagen, finde Analogien aus dem Privatleben. Da habe ich mich so gefreut, als ich das gehört habe und meinte, du musst in unseren Podcast kommen, dass wir das Thema nochmal besser machen, dass du mehr von der Geburtstagsparty erzählst und wie wir darüber Krisen lernen können. Und ja, das hat mich einfach riesig gefreut gehabt, so einen erfrischenden Vortrag dort zu hören. Und freue mich jetzt schon, wenn wir ihn bald als Gast bei uns begrüßen dürfen, so dass ihr dann vielleicht auch anhand einer Geburtstagspartyplanung gleich die Notfallplanung übertragen könnt.
Oder nie mehr Geburtstagspartys plant.
Oder nie wieder, ja. In diesem Sinne, bleibt stabil, folgt uns in LinkedIn, abonniert unseren Podcast. Ja, es war sehr schön, wie immer. Vielen Dank.
Bleibt stabil, daran muss ich jetzt noch arbeiten.
Ja. Tschüss.
Ciao.